Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
In drei Städten, Schwerin, Wismar und Ueckermünde, wurde ja gestern erst nochmal spannend gewählt. Petra Künzer wurde jeweils das neue Stadtoberhaupt, also Bürgermeister oder Oberbürgermeister.
Genau, so ist das. In Schwerin, da traten Kandidaten der SPD und der CDU gegeneinander an, in Wismar von der SPD und der AfD und in Ueckermünde, da waren es zwei Einzelkandidaten. Andreas Luski fasst für uns nochmal die Ergebnisse zusammen.
Ja, die Landeshauptstadt, die geht, zumindest was den Oberbürgermeister angeht, nach mehr als 20 Jahren in CDU-Hände über. Sebastian Ehlers hat die Stichwahl mit 54% der Stimmen gewonnen gegen Mandy Pfeiffer von der SPD. Und die Hansestadt Wismar, die bleibt dagegen SPD regiert. Da hat nämlich Frank Junge mit rund 68% deutlich gegen Manuela Medrow von der AfD gewonnen. Und in Ueckermünde, da standen zwei parteilose Kandidaten zur Wahl. Gewonnen hat hier Tino Spiegelberg mit 54% der Stimmen.
Erfahrungsgemäß ist die Wahlbeteiligung bei einer Stichwahl dann ja nicht mehr so hoch wie im ersten Wahlgang. War das gestern auch so?
Ja, das war so. Die lag in Schwerin bei knapp 42%, also 18 Prozentpunkte weniger als beim ersten Wahlgang. Das sind etwa 14.000 Wahlberechtigte, die da nicht nochmal ihre Stimme abgegeben haben. Deutlich mehr Wahlberechtigte haben in Wismar von ihrem Recht Gebrauch gemacht. Da waren es rund 51% bei der Stichwahl und nur 5 Prozentpunkte weniger als beim ersten Wahlgang. Und in Ueckermünde, da war es ähnlich, da haben knapp 45% der Wahlberechtigten abgestimmt und auch beim ersten Wahlgang waren es etwa 5 Prozentpunkte mehr.
Und haben die neu gewählten Bürgermeister denn jetzt schon gesagt, was für sie als erstes ansteht?
Ja, in Schwerin, Sebastian Ehlers, der ist ja amtierender Stadtpräsident, aber vor allem auch Landtagsabgeordneter der CDU. Und das Mandat gibt er ab und müsse deshalb erstmal regeln, wie es mit seinen Mitarbeitern dort weitergeht, die für ihn arbeiten, sagt er uns im Interview. Und Frank Junge in Wismar, der gibt ja sogar ein Bundestagsmandat auf. Für ihn soll die Rostockerin Katrin Tschau nachrücken. Und Junge will am 20. Juli dann das Amt des Bürgermeisters antreten, hat er gesagt. Und Tino Spiegelberg in Ueckermünde, der hat noch gar keine Erfahrung in der Kommunalpolitik. Der ist selbstständiger Fliesenleger und will seinen Betrieb auch auflösen. Und er will sich aber darum kümmern, dass sein Mitarbeiter woanders unterkommt.
Vielen Dank für die Informationen, Andreas Luski, mit den Ergebnissen der drei Bürgermeister-Stichwahlen gestern hier bei uns im Land. Fast einen Monat liegt er nun schon da, der Buckelwal vor Pöhl, und seit zwei Wochen wird an einem ausgeklügelten Rettungsplan gearbeitet. Hannes Vogt ist unser Reporter auf der Insel. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass das Transportschiff für den Buckelwal doch etwas später in Wismar ankommen wird als geplant. Zunächst ging man davon aus, dass der Schlepper Robin Hood mit der Schute im Gepäck kurz vor 12 hier erscheinen soll. Aber jetzt hat es sich etwas geändert. Man sieht auf Live-Daten eines Schiff-Tracking-Dienstes, dass sich die Robin Hood derzeit vor der schleswig-holsteinischen Küste befindet und voraussichtlich gegen 18 Uhr im Hafen von Wismar eintreffen wird. In Wismar sind dann weitere technische Vorbereitungen geplant. Es müsse zum Beispiel ein Schot gewechselt werden. Das sagte uns Cheftaucher Fred Babbel. Außerdem müsse die Schute mit Sand ausgelegt werden, um die Umgebung für den Wal angenehmer zu machen. Mit dem Transport des Wals sei deswegen frühestens am Dienstag zu rechnen.
Vielen Dank, Hannes Vogt von der Insel Pöhl. Wir drücken dem Wal natürlich weiter die Daumen. Und jetzt weitere Meldungen. In Deutschland wächst die Zahl der Kriegsdienstverweigerer. Wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet, gab es in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr als 2600 entsprechende Anträge. Das Blatt beruft sich dabei auf das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Danach lag die Zahl im gesamten Jahr 2025 bei knapp 3900. Die Stadt Schwerin will den Schutz von Igeln und anderen Kleintieren verbessern. Deshalb ist jetzt ein nächtliches Mähroboterverbot in Kraft getreten. Damit ist der Betrieb von Mährobotern in Schwerin nur in der Zeit von einer Stunde nach Sonnenaufgang bis einer Stunde vor Sonnenuntergang zulässig. Das Fritz-Reuter-Literaturmuseum Staffenhagen und der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern suchen die beste plattdeutsche Wortneuschöpfung des Jahres. Bis zum 13. Mai läuft eine Online-Abstimmung über die Website des Literaturmuseums. Museums. 5 Begriffe stehen zur Wahl, die laut Heimatverband eine Fachjury aus Einsendungen nominiert hat. Darunter sind etwa Wörter wie Batterieknösel für E-Zigarette oder Lögendönje für Fake News. Ziel der Aktion ist es, das Niederdeutsche für den modernen Alltag weiterzuentwickeln und zu erhalten. 12:05 Sie hören die Mittagsshow kompakt auf NDR1 Radio MV. Doping im Fußball gibt's nicht, sagen zumindest viele Fußballer. Doping-Experte Hajo Seppelt und Kerstin Hermes haben sich mit zahllosen Mythen und Märchen rund um Doping im Fußball gekümmert. Von dubiosen Dopingärzten über die EPO-Skandal in den 90ern bis hin zu den spektakulärsten deutschen Fällen. Philipp Büchner berichtet darüber.
Doping im Fußball macht keinen Sinn. Natürlich haben wir auch unsere Vitaminspritzen bekommen.
Was soll es überhaupt bringen im Fußball? Fußball ist so eine komplexe Sportart.
Ja. So funktioniert das Fußballgeschäft überhaupt nicht.
Weil der Ball natürlich immer noch sehr, sehr im Mittelpunkt steht. Und deshalb, glaube ich, ist es im Fußball bis heute zumindest kein Thema.
Beckenbauer, Scholl, Ballack, Klopp. Immer wieder haben sich in der Vergangenheit auch die ganz Großen geäußert. Doping und Fußball? Gehen Sie bitte weiter, da gibt es nichts zu sehen. Doch der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt schaut lieber genau hin.
Es gibt prominente Dopingfälle oder Verdachtsfälle. Das ging schon in den 50er Jahren los, bis heute. Es macht Sinn zu dopen, wenn man als Profifußballer einen Vorteil erlangen will.
In der aktuellen Staffel des Podcasts Geheimsache Doping widmet sich Seppelt daher gemeinsam mit Radio 1-Moderatorin Kerstin Hermes ausführlich dem Fußball. Spannende Fälle aus aller Welt und über viele Jahrzehnte hinweg. Südamerika, Europa, natürlich auch Deutschland.
Land schießt! Da!
Wir haben beim Aufräumen einige Ampullen gefunden, wo etwas Verbotenes sein musste damals. Mal ganz sicher etwas zum Spritzen drin.
Sogar auf den Helden von Bern, den deutschen Weltmeistern von 1954, lastet ein Verdacht. Ebenso wie auf einer der besten Vereinsmannschaften der 90er Jahre, Juventus Turin. Ausgerechnet ein bekennender Juve-Fan ermittelt hartnäckig gegen seine große Liebe. Und am Ende stellt der Staatsanwalt Raffaele Guariniello fest:
Es ist leichter, bei Mafia-Prozessen Kronzeugen zu finden, als bei Dopingprozessen im Fußball.
Alles, was man über Doping im Fußball wissen muss, gibt es jetzt kompakt in 5 unterhaltsamen Folgen.
Geheimsache Doping, der Podcast, ist jetzt zu hören in der ARD Sounds App. Wer auf der B110 bei Groß-Lüsewitz unterwegs ist, der könnte meinen, jetzt fangen sie schon an, in Mecklenburg-Vorpommern nach Öl oder Gas zu bohren. Aber das große Stahlgestell, das hier tiefe Löcher im Ackerboden hinterlässt, dient einem anderen Zweck. Franz Fanta aus der Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur hat die ungewöhnliche Baustelle im Landkreis Rostock besucht.
6 scharfe Meißel graben sich nach und nach in das Erdreich. Sie treiben einen stählernen Zylinder in den Boden, 2,50 Meter hoch, 1 Meter im Durchmesser.
Das ist wie eine große Bodenprobe im Prinzip, die wir hier entnehmen.
Erklärt Philipp Müller, Hydrologe vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, kurz LUNG. Die Probe soll Teil einer großen Messeinrichtung werden, Teil eines sogenannten Lysimeters.
Und das Lysimeter ist das Instrument, mit dem wir im Prinzip den Bodenwasserhaushalt bemessen, wo sich im Prinzip entscheidet, wie sich das Niederschlagswasser, wenn es in den Boden versickert, verteilt.
Die Wissenschaftler wollen herausfinden, was mit dem Niederschlagswasser geschieht, ob es versickert und zu Grundwasser wird, verdunstet oder oberflächlich abfließt. Doch dafür muss der mehr als 5 Tonnen schwere Erdzylinder erst einmal aus dem Boden per Spezialaufhängung an einem Bagger. Jetzt rüstet ein Techniker den sogenannten Monolithen mit Sensoren aus. Sie sollen am Ende die wertvollen Daten liefern. Und die Anlage kann bestimmte natürliche Bedingungen simulieren, etwa wenn es noch wärmer wird und das Wasser noch schneller verdunstet. Auch diese Informationen werden mit einbezogen.
Die wir brauchen für die Landwirtschaftsforschung, für die Metrologie, für den Bodenwasserhaushalt, für die Schätzung der Grundwasserneubildung. Also für viele praktische Bereiche sind das hier auch Grundlagendaten, die erhoben werden.
Die Kosten von einer 750.000 Euro seien gut investiertes Geld, findet Philipp Müller vom LUNG. Es sei wichtig zu wissen, wie sich der Boden in Zeiten des Klimawandels verhält.
Also wir sehen längere Trockenphasen und Dürreperioden und die Zunahme von Starkregenereignissen. Solche Perioden haben mitunter massive Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft, zum Beispiel auf die Vegetation insgesamt. Und da gehen wir in einen Trend rein, dass sich Extreme verstärken.
Doch die Hoffnung bleibt, dass das neue Lysimeter in Groß-Lüsewitz ein Stück weit dabei hilft, die negativen Folgen der globalen Erwärmung zu verstehen und in einem nächsten Schritt geeignete Gegenmaßnahmen zu finden.
Franz Fanta hat sich das neue Lysimeter in Groß-Lüsewitz angeschaut.